Liebe Nachbarschaft, am 18. Juli 2026 ist es wieder soweit. Das alljährliche Sommerspecial von Mörderische Heimat in der Orangerie Fulda steht an. Aber nicht nur das. Es gibt auch schon Karten für die beiden Live-Shows am 8. und 9. Januar 2027. Infos und Tickets findet ihr unter kreuz.com. Wir sehen uns. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo zurück zu Mörderische Heimat und einem neuen Fall aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt. Wir begehen damit Folge 87 unseres Podcasts. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt ein weiterer Mann mit Kopfhörern auf, Zeno Tiegelmann. Hallo Zeno.
Hallo. Vielen Dank Shaggy und auch von mir ein Willkommen zur heutigen Folge.
Du hast einen Fall mitgebracht, über den ich diesmal noch so gut wie gar nichts weiß. Ich weiß aber, es geht heute nach Halle an der Saale, richtig?
Ja, fast richtig. Es geht nach Halle-Neustadt. Das ist heute in der Tat ein Stadtteil von Halle. Aber in der damaligen Zeit, in dem unser heutiger Fall spielen wird, ist das noch mehr oder weniger eine eigene Stadt. Mhm. Also ab 1964 wurde nämlich eine nahezu komplett neue Stadt in Halle gebaut, eben Halle-Neustadt. Von den Hallensern liebevoll übrigens Hanoi genannt.
Hanoi, wie die Hauptstadt von Vietnam.
Ja, genau. Okay. Da gab es in der damaligen DDR-Zeit eh noch gute Verbindungen hin und die Abkürzung passte also ganz gut. Hier wurde damals für die Arbeiter der Chemiekombinate Buna und Leuna günstige Wohnungen geschaffen. Für circa 100.000 Einwohner wurde geplant.
Das heißt, wie stelle ich mir das vor? Plattenbauten?
Ja, auch. Also jedenfalls mehrstöckige Häuser, aber auch Platten wie etwa heute in Halle Silberhöhe.
Oder? Halle Silberhöhe? Mhm. Wieso kennst du dich so gut aus mit Halle? Gibt es da eine Verbindung zur Halle bei dir?
Ja, die gibt's in der Tat tatsächlich. Ich hatte damals ein paar Jahre nach der Wende eine Freundin aus Halle.
Ach was, eine Freundin oder eine Freundin?
Eine Freundin. Nee, war eine richtige Freundin, die ich mal zufällig auch schön in einem Stau zur Love Parade auf der Autobahn kennengelernt habe.
Das wird ja immer besser. Ja. Im Stau zur Richtung Love Parade? Erzähl.
Nee, das wird jetzt zu weit fängen, glaube ich. Jedenfalls bin ich da als junger Kerl mit 19, 20 dann öfters im Anschluss nach Halle gefahren.
Zum Kaffee trinken.
Nennen wir es mal so. Ja, so ähnlich. Ich hatte damals aber noch kein eigenes Auto und habe meinem Vater gefragt, ob ich sein Auto haben darf, weil ich ja meine Freundin besuchen will. Aber mein Vater dachte wahrscheinlich, die kommt aus dem Nachbardorf und nicht 3 Stunden entfernt aus Halle.
Ja, der wird sich gewundert haben, warum die Taronadel immer noch geglüht hat, wenn du ihm das Auto zurückgegeben hast.
Ja, er hat es nie erfahren, glaube ich, bis heute. Spätestens als ich mit abgebrochenem Mercedes-Stern aber wieder aus Halle zurückkam, habe ich die Fahrten dann deutlich reduziert.
Ja. Geklaut?
Ja, genau. Das war mein ganz persönlicher Soli sozusagen für Halle Silberhöhe. Aber das ist eine andere Story. Jetzt lass uns mal zum heutigen Fall kommen. Ich würde sagen, wir geben jetzt mal zu Philipp ab, der uns den heutigen Fall vorstellt.
Im Januar 1981 begibt sich der 7-jährige Lars auf dem Weg zum Kino. Er möchte sich mit Freunden den Film Däumelinchen ansehen. Doch Lars kehrt nach dem Film nicht wie verabredet nach Hause zurück. Seine Mutter meldet ihn als vermisst und ahnt nicht, dass sie damit die aufwendigste Suche der deutschen Kriminalgeschichte auslöst.
Okay, das klingt groß. Und ich wundere mich jetzt schon, warum mir der Fall bis jetzt nichts sagt.
Das liegt zum einen an der Zeit, in der der Fall spielt und zum anderen daran, dass er eben noch zu DDR-Zeiten gespielt hat.
Okay, dann lass uns das mal genauer anschauen. Wir sind in Halle-Neustadt, Hanoi. Du hast gesagt, das war damals noch eigenständig, gehörte aber ja dennoch irgendwie zu Halle.
Ja klar, es war eher auf dem Papier eigenständig, würde ich mal behaupten, wurde dann 1990, also nach der Wende, auch zusammengelegt. Heute ist Halle mit rund 230.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts. Mhm. 1990 hatte die Stadt übrigens noch 316.000 Einwohner. Seither gab es also viel Abwanderung.
Okay, dann lass uns den Tag des Verschwindens genauer ansehen. Lars heißt der Junge.
Ja, genau.
Er geht ins Kino und kommt nicht mehr nach Hause.
Mhm. Naja, das stimmt schon gar nicht richtig, denn er kommt auch im Kino selbst bei seinen Freunden nie an. Aber wir fangen vorne an, würde
ich sagen. Okay, gerne.
Also der 15. Januar ist ein Donnerstag und Lars möchte mit seinen Kumpels den Film Däumelinchen sehen. Der läuft im Treff. Das ist ein Stadtteiltreffpunkt, wo öfters Veranstaltungen stattfinden oder Filme eben gezeigt werden. Seine ältere Schwester begleitet ihn noch bis kurz vors Kino. Die letzten Meter geht Lars dann alleine.
Aber er kommt dort nicht an. Hast du ein paar Infos zu Lars? Wie können wir uns ihn vorstellen?
Lars Bense ist 1973 geboren, also 7 Jahre alt und besucht die erste Klasse. Er ist 1,18 Meter groß, hat eher eine zierliche Figur und hat nackenlanges blondes Haar. Ein Foto von ihm stellen wir auch wieder auf unseren Social-Media-Kanälen online.
Und die Familie?
Die Benses wohnen im Block 483 im ersten Stock. Der Vater arbeitet wie so viele in der Chemieindustrie. Die Mutter ist es, die Lars dann als vermisst meldet. Übrigens interessant, die Benses wohnen direkt gegenüber der Polizeiwache von Halle-Neustadt.
Also wann ist das ungefähr, die Uhrzeit?
Da gibt es 2 verschiedene Angaben. Wahrscheinlich ist es aber gegen 20.30 Uhr, als die Mutter aufgeregt gegenüber ins Polizeirevier geht und ihren Sohn dort als vermisst meldet.
Die nehmen das auch gleich für ernst.
Das tun sie, ja. Lars gilt als sehr verlässlich. Sofort beginnt dann die Suche mit freiwilligen Helfern und der Volkspolizei. Mhm. Es werden zunächst systematisch die Kellerräume und Dachböden der ganzen Gegend durchsucht. In diesen Häusern gibt es wahnsinnig viele Verstecke für Kinder. Also Keller und Trempel unter dem Dach, das ist so eine Art Halbgeschoss zur Ablage der übrig gebliebenen Baustoffe aus den Häusern. Dazu existieren noch unterirdische Versorgungskanäle und verlassene Scheunen. Man findet vieles, zum Beispiel allerlei Diebesgut, aber ja, keine Spur von dem vermissten Jungen.
Wie geht die Polizei nun weiter vor, nachdem sie jetzt die Häuser auch rundherum abgesucht haben?
Man bildet eine Sonderkommission namens Lars und ein Mann namens Siegfried Schwarz wird Leiter dieser Soko, doch die Tage vergehen ohne wirkliche Fortschritte, noch immer keine Spur von Lars.
Wir wissen, dass die ersten Stunden meist entscheidend sind bei solchen Suchen. Danach schwindet die Hoffnung, dass man eine vermisste Person lebend findet.
Ja, und der Leiter der Soko sieht jeden Abend, muss man sich vorstellen, von seiner Wache aus direkt in die beleuchtete Wohnung gegenüber, in die Wohnung der Benses.
Ja, das stimmt. Du sagtest ja, dass die direkt gegenüber wohnen. Mhm. Das ist ja auch krass, also für beide Parteien.
Ja, also 14 Tage vergebliches Suchestreichen ins Land, als es eine Meldung gibt. Ein sogenannter Streckenläufer der Bahn hat einen Fund nahe der Gleise gemacht.
Streckenläufer ist sowas wie ein Kontrolleur, der die Bahngleise abläuft, um zu schauen, wo es Beschädigungen oder Ähnliches gibt, richtig?
Richtig, genau. Ja. Ebenso ein Streckenläufer hat nun auf der Strecke zwischen Halle und Leipzig einen Koffer beim Bahnkilometer 107,4 entdeckt. Der junge Mann, der ist gerade selbst erst 19 Jahre alt, hofft im ersten Moment, dass vielleicht Jeans aus dem Westen in dem Koffer sind oder Geld oder irgendwie sowas.
Ja, ich ahne schon viel Schlimmeres.
Ja. Der Koffer ist an der einen Seite aufgeplatzt und Papier schaut heraus. Er öffnet mit seinem Werkzeug, einen sogenannten Laschenschlüssel, den Koffer und sieht darin einen menschlichen Körper. Er überprüft mit seinem Laschenschlüssel, ob die kleine Person noch lebt und stößt ihn mit dem Werkzeug auf den Oberschenkel, aber keine Reaktion.
Überlege dir mal, was das auch für den jungen Mann bedeutet. Du ahnst ja nicht, dass dich so ein Anblick erwartet.
Ich habe Interviews mit dem Mann gesehen, die Jahre später aufgenommen wurden, aber dennoch kannst du erkennen, was das für ein einschneidendes Erlebnis für ihn war. Er stoppt daraufhin einen herbeifahrenden Zug und gibt dem Zugführer die Anweisung, im nächsten Bahnhof Bescheid zu sagen.
Okay, ist es denn die Leiche von Lars Bense?
Man bringt den Koffer samt Leiche zur Gerichtsmedizin zunächst erstmal nach Leipzig und untersucht beides. Zunächst einmal findet man einen Haufen zerknüllter, durchnässter Zeitungsseiten darin.
Wie das?
Naja, man darf sich den Koffer jetzt nicht als Samsonite-Koffer der heutigen Zeit vorstellen. Der Koffer war aus Hartpappe. Es hatte die Tage vorher geschneit und geregnet und dann hat es getaut. Der Koffer war also mittlerweile aufgeweicht.
Okay, verstehe. Und was sind das für Zeitungsseiten? Kann man damit was anfangen?
Also unter anderem findet man auch ein ausgefülltes Kreuzworträtsel der Zeitschrift Freiheit darin. Das ist eine spezielle Ausgabe für Halle Neustadt. Aber da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zurück. Erst noch zu deiner Frage. Ja, man kann die Leiche tatsächlich Lars Bense zuordnen. Man hat den Jungen gefunden, leider tot.
Traurige Gewissheit. Kann man schon was zur Todesursache erkennen? Also ist er im Koffer erstickt?
Nee, es finden sich mehrere Stichwunden im Oberkörper des Jungen. Dazu wurde stumpfe Gewalt ausgeübt, hauptsächlich gegen den Kopf. Dazu kann man auch feststellen, dass der Junge Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist.
Das wollte ich gerade auch fragen, oh Mann.
Der Leiter der Mordkommission ist übrigens selbst Vater von 4 Jungen und muss jetzt den Eltern die traurige Nachricht überbringen, ja, dass ihr Sohn ermordet aufgefunden wurde.
So eine Situation kann und will ich mir nicht vorstellen. Wie reagieren Sie darauf?
Der Vater äußerst aggressiv, kann man fast sagen. Ne? Der ruft, wenn ich das Schwein finde, mache ich ihn kalt. Die Mutter ist dagegen sehr ruhig und gefasst. Sie stellt dem Ermittler nur eine einzige Frage und die lautet, wie geht's nun weiter?
Ja, das kann man sehr unterschiedlich interpretieren. Wie geht es nun weiter mit uns? Wie geht's nun weiter mit den Ermittlungen?
Ja, stimmt. Ja. Jedenfalls lässt sich der Ermittler Siegfried Schwarz zu einer sehr gewagten Äußerung hinreißen, denn er verspricht den Eltern, dass sie den Mörder ihres Sohnes finden werden.
Damit setzt er sich natürlich auch krass selbst unter Druck.
Definitiv, ja. Und er ist sich noch einer Sache sicher. Er ist davon überzeugt, dass einzig und allein die Spur mit den ausgefüllten Kreuzworträtseln im Koffer zu einem Ergebnis führen können.
Dieses Kreuzworträtsel im Koffer.
Mhm. Ansonsten haben sie bisher ja nichts groß gefunden, ne? Keine großen Spuren oder irgendwas. Sie versuchen zwar Fingerspuren auf den Zeitungen und dem Koffer sichtbar zu machen, aber der Regen und der Schnee hat bereits alles zerstört.
Da gibt's nicht viele Ansätze. Fahndet man denn jetzt öffentlich nach dem Mörder? Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass wir schon mal einen Fall aus der DDR-Zeit hatten und man sich damals sehr zurückhielt mit solchen Dingen.
Das stimmt. Ja. Mord sollte es im Sozialismus ja nicht geben. Ja. Schon gar keinen sexuell motivierten Kindermord. Mhm. Das gab es nur im dekadenten Westen. Na, also zumindest so die öffentliche Rede. Daher hing man den Fall auch hier nicht an die große Glocke, aber die Obrigkeiten mischen sich durchaus mit ein. Man möchte den Fall so schnell wie möglich lösen, koste es, was es wolle.
Und wenn ein Staat wie die DDR das sagt, dann geht man wahrscheinlich auch Wege, die andere nicht gehen würden.
Du sagst es, die Stasi unterstützt die Suche und setzt nun als erstes Mal Schriftsachverständige ein, die die Buchstaben der Kreuzworträtsel minutiös untersuchen. Einige Großbuchstaben sind dabei nämlich besonders auffällig. Das große A hat zum Beispiel eine Schreibunterbrechung zwischen dem sogenannten Grundstrich und dem Kopfelement. Und auch bei weiteren Buchstaben gibt es diese Auffälligkeiten.
Man hat wahrscheinlich auch Angst, dass es zu einem nächsten Opfer kommen könnte, wenn man den Täter nicht zeitnah findet. Das würde den Ruf der Volkspolizei und ja, das Ansehen des Staatsapparats noch weiter verschlechtern.
Und genau deswegen gibt man an allen Ecken und Enden jetzt Vollgas. Man stellt den Koffer, in dem man die Leiche gefunden hatte, in einem Ladengeschäft unweit des Tatorts in das Schaufenster von einem Laden mit dem Verweis, sich doch bitte zu melden, wenn man was zu dem Koffer oder dessen Besitzer sagen kann.
Sagte man, was in dem Koffer war?
Nee. Da sind wir wieder bei der Ambivalenz des Staates. Ne? Im Sozialismus sollte sowas zwischen Brüdern und Schwestern ja nicht geben. Sowas verortete man, wie gesagt, gerne im kapitalistischen und degenerierten Westen. Deswegen schweigt man über die genaue Tat zu dem Koffer. Man sagt lediglich, dass es sich um die Aufklärung einer schlimmen Straftat handle.
Damit beraubt man sich aber auch der Möglichkeit, eine höhere Bereitschaft der Bevölkerung zu erzielen, oder? Also ich denke, dass viele Bürger damals nicht unbedingt mit der Polizei oder ja, der Stasi zu tun haben wollten.
Absolut richtig, ja.
Bei einem Kindermord wäre die Bereitschaft bestimmt größer und mehr Leute würden sich melden, die vielleicht etwas beobachtet haben. Da würden mehr Leute über ihren eigenen Schatten springen.
Ja, das denke ich auch. Und auch der Leiter der Sonderkommission sieht das so und legt sich dazu sogar mit dem Vorgesetzten an. Ja, daraufhin wird er abgelöst und er muss sich im Team jetzt irgendwo anders eingliedern.
Man durfte halt echt nicht aufmüpfig werden, ist schon krass. Mhm. Der will ja nur, dass die Ermittlungen zielführend sind.
Ja, Das will die Staatsmacht auch, aber nicht so, wie der Ermittler das wollte. Ne?
Tja, okay. Jetzt steht der Koffer da am Schaufenster.
Ja, dazu installiert man eine versteckte Kamera, die alle Menschen aufzeichnet, die dort vor diesem Schaufenster stehen bleiben und sich den Koffer anschauen. Vielleicht kann man beim Sichten des Videomaterials ja jemanden erkennen, der sich ja vielleicht auffällig verhält.
Man ist sich anscheinend sicher, dass es sich um einen Täter handelt, der dort in der unmittelbaren Umgebung lebt.
Ja. Und wie du schon sagtest, man vermutet, dass er alsbald auch, ja, vielleicht rückfällig werden könnte, wenn man ihn nicht zeitnah das Handwerk legt. Aber ich nehme es mal vorweg, das mit dem Schaufenster bleibt ergebnislos und man setzt nun alle Hoffnung auf die ausgefüllten Kreuzworträtsel aus dem Koffer.
Das verstehe ich, aber mir drängen sich da zwei Fragen auf. Mhm. Also so schön es ist, dass man diese Auffälligkeiten bei der Schrift findet, aber es gibt doch zwei Probleme. Erstens, ist der Verfasser denn überhaupt der Täter? Die Kreuzworträtsel kann ja irgendwer gemacht haben und sie dann in den Müll geworfen haben, wo der Täter sie dann rausgenommen und benutzt hat.
Mhm. Ja, im Prinzip.
Und zweitens ist es doch noch viel schwieriger. Mit was soll man diese vorhandenen Kreuzworträtsel denn überhaupt vergleichen?
Das ist genau die richtige Frage, Shaggy. Ja. Denn nun entscheidet man sich zu einer beispiellosen Aktion, die wohl ja auch nur in einem System wie der ehemaligen DDR durchführbar war. Man entschließt sich nämlich dazu, von allen rund 100.000 Einwohnern Halle-Neustadts eine Schriftprobe zu erlangen.
Wie das denn?
Ja. Naja, also man versucht jetzt auf allen Wegen an die Schriftproben der Bürger zu kommen. Und zwar so, dass man dennoch nicht sagen muss, dass es sich um eine Mordermittlung an einem 7-Jährigen handelt.
Und wie stellen Sie das an?
Naja, man veranstaltet zum Beispiel ein eigens dafür gestaltetes Kreuzworträtsel in der Bezirkszeitung, das besonders viele Buchstaben als Lösung enthält, die man dann auswerten kann. Wir erinnern uns an das A zum Beispiel. Es ist extra leicht, sodass man sich erhofft, dass besonders viele Personen mitmachen. Man setzt auch 10 Mark als Gewinn aus. Und so beteiligen sich die Menschen an dem Kreuzworträtsel, ohne zu ahnen, dass sie damit ihre Schriftprobe abgeben.
Clever, muss ich schon sagen. Das ist clever. Aber da machen ja auch nicht alle 100.000 Leute mit.
Nein, da macht nur ein Bruchteil mit. Aber es zeigt, wie man arbeitet. Man will ja auch den Mörder nicht aufschrecken. Er soll sich noch sicher fühlen. Also veranlasst man, dass nun Gruppen von Jungpionieren Altpapier sammeln. Das wird dann genauestens sortiert und im Anschluss von Experten ausgewertet. Alle auf der Suche nach weiteren Kreuzworträtseln, die eine ähnliche Schrift zeigen.
Und alles wird ausgewertet?
Alles. Alles wird gesichtet und ausgewertet. Man streut sogar extra absichtlich manipulierte Texte, die wie die echten Kreuzworträtsel aussehen, in die Mülleimer, damit man sicher ist, dass diejenigen, die die Texte im Anschluss finden und auswerten, auch immer scharf bleiben. Also falls sie was finden, ne, dann kann man immer sagen, ja, du hast da gut reagiert, aber das ist nun Fake von uns gewesen.
Wahnsinn.
Ja. Aber auch so kommt man nicht an alle Schriftproben. Also geht man nun, ja, Klinkenputzen würde ich es mal nennen. Man geht von Haustür zu Haustür und lässt die Bürger einen vorgegebenen Text schreiben, um an die Proben oder wie die Polizisten es damals nannten, an die Schreibleistung, so nannten sie das, an die Schreibleistung jedes einzelnen Bewohners zu gelangen.
Schreibleistung, ja. Ja, schöner bürokratischer Begriff, Wahnsinn, ja, ja, echt. Ja.
Aber auch hier gibt's Probleme, denn die Kriminalpolizei, die das bei rund 100.000 Menschen überprüfen soll, die reicht einfach manpowermäßig nicht aus. Also werden Streifenpolizisten, Feuerwehrleute und sogar Freiwillige rekrutiert. Alles wird mobilisiert, um die Schreibleistungen der Einwohner Halle Neustadts zu sichten.
Frage dazu. Hätte nicht der Täter sich auch unter diese Tester mischen können, um so vielleicht seine Spur zu verwischen und seine Schrift zu verschleiern?
Ist eine gute Frage.
Ja,
ja, wäre vielleicht sogar eine Option gewesen, stimmt. Aber ich nehme es mal vorweg, das hat er nicht.
Ja. Okay. Dann noch eine Frage. Gab es denn einen einheitlichen Text, den die Leute schreiben mussten?
Ja, den gab's. Und auch das wird zum Problem, denn der erste Text, den sie ausgesucht haben, der stellt sie als viel zu lang heraus. Es dauert einfach viel zu lange, bis die ganzen Probanden den Text dann in Großbuchstaben, in Druckschrift, wie eben bei so einem Kreuzworträtsel übrig, abgeschrieben haben. Es dauerte manchmal bis zu 45 Minuten, bis ein Text abgeschrieben ist. Rechne das mal hoch bei mehreren 10.000 Leuten, die da überprüft wurden.
Zumal ja wahrscheinlich auch nicht immer alle Mitglieder einer Familie zu Hause waren.
Richtig, richtig. Oftmals war nur ein Ehepartner zu Hause, während der zweite noch arbeiten war. Dann musste man ein zweites oder vielleicht sogar ein drittes Mal zurückkommen. Man verständigt sich dann auch irgendwann auf einen kürzeren Text.
Dennoch ist das ja aberwitzig, was da abgearbeitet werden musste. Ich stelle mir gerade vor, wer da noch alles gecheckt werden musste. Mhm. Auch diejenigen, die vielleicht ja gerade umgezogen waren.
Auch die, ja.
Was ist mit denen, die vielleicht mittlerweile verstorben waren?
Auch deren Handschrift musste überprüft werden.
Unglaublich.
Ja. Und vergiss hierbei immer nicht die Zeit. Da war nichts mit Computern. Mhm. Ne? Das musste alles handschriftlich gemacht werden. Die ganzen Listen, die angefertigt wurden und so weiter. Alles.
Ja,
ne?
Stimmt. Ja.
Man nutzt natürlich auch die Listen, auf die man sowieso Zugriff hatte. Also Anmeldungen beim Verkehrsamt, Pass- und Meldeämter, überall da, wo man irgendwo mal was handschriftlich hinterlassen hatte.
Stell dir das heute mal vor. Ja. Undenkbar, oder? Allein die Persönlichkeitsrechte.
Ja, keine Chance. Ja. Aber in so einem System wurde bestimmt und gehandelt. Und die meisten, ja, die hielten sich daran.
Die meisten. Also nicht alle?
Ja, es gibt ein paar, an deren Schreibleistung man nicht so einfach rankommt und die sich weigern. Meist sind das aber höhere Parteifunktionäre, die sich von Haus aus über jeden Zweifel erhaben fühlen, sagen wir mal. Aber auch an deren Schriften kommt man dann letztendlich ran. Irgendwo hat ja jeder mal ein Dokument unterschrieben.
Die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Ja. Und diese Suche läuft über Wochen. Aber ein erfolgsversprechendes Ergebnis, ja, das gibt's nicht.
Und eine andere Option auch nicht?
Doch. Man wertet zum Beispiel auch die Art der Zeitschriften aus, die im Koffer lagen. Man hofft auch hierdurch, den Täterkreis einzuengen.
Du meinst, es sagt viel über eine Person aus, was sie liest. Mhm. Also Apothekenrundschau oder eine Börsenzeitschrift.
Genau, ja. Die beiden gab es natürlich so nicht im Osten.
Ja, klar.
Aber ja, und es kommt tatsächlich etwas Interessantes heraus. Die Sachverständigen vermuten nämlich aufgrund der Zeitungen und der Schrift, dass es sich bei der Person, die das Kreuzworträtsel ausgefüllt hat, wahrscheinlich gar nicht um einen Mann, sondern eine Frau handelt. Eine Frau mittleren Alters.
Ach was, ja? Das klingt aber eher nach einem Holzweg. Vielleicht doch nur ein Zufall?
Naja, man denkt schon, dass der Täter dennoch einen engeren Bezug vielleicht zu dieser Frau hatte.
Ehefrau zum Beispiel, ja?
So, ja, genau, ja, möglich. Dazu sprechen die Hinweise wie der Koffer, Zeitung und so weiter für einen Tatort im Innenbereich. Vielleicht eine Wohnung oder eine Gartenlaube, irgend sowas in der Art.
Ja, aber so richtig viel ist das aber nicht.
Nee. Es wird dazu beleuchtet, wie das psychologische Profil von Lars Bense aussieht. Wie würde sich der Junge wohl in unterschiedlichen Szenarien verhalten? Warum sollte er mit einem Fremden mitgehen? An sich würde er das nie machen, sagen die Eltern. Man entwirft daher drei mögliche Szenarien.
Ich bin gespannt.
Also erstens, es könnte eine Respektsperson gewesen sein, die Lars ansprach, also ein Polizist, ein Lehrer oder ähnliches oder ein Mann in einer Uniform zum Beispiel. Ja. Zweitens, es könnte ein Bekannter oder Verwandter von ihm gewesen sein, der ihn angesprochen hat. Oder drittens, es war ein jüngerer Täter, der Lars auf irgendeine Art so fasziniert und beeindruckt hat, dass er mit ihm ging.
Und welche Version favorisiert man?
Im näheren Umfeld findet man niemanden, den man für verdächtig hält. Also widmet man sich den homosexuellen bekannten Personen aus Halle-Neustadt. Dazu werden auch pädophile Vorbestrafte vernommen. Ich habe die Liste hier vor mir liegen, die kann ich ja mal kurz durchgehen, wen sie da alles befragt.
Ja, gerne.
Ich zitiere mal. Neben den umfangreichen Maßnahmen zur Schriftfahndung wurde zudem überprüft, Doppelpunkt. 92 Kontakt- und Bezugspersonen zum Geschädigten, also das ist so der Verwandten-Bekanntenkreis. Ja. 260 einschlägig vorbestrafte Personen, 190 als homosexuell bekannte Personen, 1250 Personen aus dem Bereich der Gaststätte Treff. Das macht dann insgesamt rund, oder ziemlich genau sogar 1792 Personen, die befragt wurden.
Ich bin immer noch von dieser Masse an Daten fasziniert und das alles ohne Computer.
Ja, ja. Dann habe ich noch ein paar Zahlen für dich. Fast 100.000 Posttelegramme werden durchgesehen. 40.000 Pkw-Anmeldungen. 250.000 Anträge zur Ausstellung eines Personalausweises. Und auch bei den großen Chemiebetrieben aus der Region schaut man über die 100.000 Mitarbeiterakten.
Beeindruckend. Aber es führt zu nichts.
Bisher nicht. Mittlerweile ist es auch Sommer geworden. Langsam verliert man bei den Ermittlern die Hoffnung, dass dieser ganze Aufwand überhaupt Erfolg verspricht. Und so geht es leider auch danach weiter. Der Herbst zieht ein. 9 Monate sind nun schon vergangen, ohne eine konkrete Spur zum Mörder von Lars.
Hat man denn nun alle Schriftproben aus Halle-Neustadt gesichert?
Nein, das ist auch desillusionierend. Nach 9 Monaten hat man gerade mal 20.000 Schreibleistungen zusammen.
Was? Ja, 20? Ja. Okay.
Ja, das Ausfüllen dauert einfach zu lange. Also legt man den Probanden jetzt nur noch ein Kreuzworträtsel-Schema vor, das sie ausfüllen sollen. Dennoch geht man davon aus, dass man in diesem Tempo wie bisher noch gut 2 bis 3 Jahre benötigt, um wirklich alle Schriftproben aus Halle-Neustadt zu sichern.
2 bis 3 Jahre?
Ja. Aber es kommt dann doch anders. Am 10. November ist Block 398 dran. Das ist ein 5-geschossiger Bau. Frau Ingeborg Grüneberg lebt hier. Die 40-jährige Kellnerin ist aber nicht zu Hause, als die Polizei zum Aufnehmen der Schreibprobe vor der Tür steht. Auf Nachfrage bei den Nachbarn erfährt man, dass sie als Saisonkraft an der Ostsee arbeitet.
Ostsee?
Ja. Sie arbeitet im Ostseebad Wustrow als Bedienung in einem Café nahe am Strand. Also leitet man das Einholen dieser Schriftprobe an die Kollegen vor Ort weiter. Das hat man schon öfter so auch bei anderen gemacht. Mhm. Und die Beamten vor Ort suchen Frau Grüneberg auch an ihrem Arbeitsplatz auf. Sie willigt ein, ohne zu wissen, um was es denn genau geht. Und die Schriftprobe wird wie angeordnet wieder im Anschluss zurück nach Halle geschickt.
Und?
Am Freitag, den 13.11., Freitag der 13., merke ich gerade, trifft die Schriftprobe wieder in Halle ein. Doch es ist Wochenende und so bleibt die Probe zunächst unbearbeitet. Erst am 17. November widmet sich dann ein Schriftsachverständiger der Schriftprobe von Ingeborg Grüneberg. Und der glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als er den Text vor sich sieht.
Passt die Schriftprobe?
Er denkt ja. Hm. Zur Sicherheit meldet er seine Entdeckung aber sofort seinem Vorgesetzten und zeigt sie ihm. Der erkennt das markante A, das auffällige D und auch die anderen Buchstaben, mit denen sie unzählige Male all die Schriftproben abgeglichen hatten. Ja, alles passt.
Aber könnte es nicht auch eine dieser absichtlich ähnlich erstellten Schriften sein, die man immer wieder mal unter all die anderen gemischt hat, um das Team, du hast gesagt, das scharf zu machen?
Ja, auch das checkt man.
Ja?
Aber nein, diese Schrift vor Ihnen ist von einem echten Probanden. Sie ist von Frau Grüneberg aus dem Ostseebad Wustrow. Der Vorgesetzte geht nun zum Leiter der Einsatzgruppe, um ihm die Entdeckung mitzuteilen. Witzige Randnotiz, der Mitarbeiter hatte scherzeshalber irgendwann mal gesagt, dass wenn er die richtige Schreibleistung finden würde, dann würde er zu dem Leiter auf allen Vieren rückwärts bellend in sein Büro kommen.
Hat er das gemacht?
Nee, hat er dann doch nicht gemacht. Schade eigentlich, ne?
Ja.
Ja, er war wohl ein bisschen zu aufgeregt, dass er jetzt tatsächlich was gefunden hatte, aber alle sind sich sicher, dass das endlich der entscheidende Durchbruch sein könnte. Also veranlasst man sofort wieder die Kollegen vor Ort an der Ostsee, sich mit Frau Grüneberg in Verbindung zu setzen. Doch auf Nachfrage beim Arbeitgeber erfährt man, dass die bereits auf dem Weg nach Werder bei Potsdam ist, um von dort mit ihrer 18-jährigen Tochter Kerstin in Urlaub zu fahren.
Ich hoffe, Sie machen sich direkt auf den Weg.
Ja, ja, machen Sie. Sofort brechen 2 Fahrzeuge mit 4 Polizisten darin von Halle nach Werder auf. Jetzt will man keine Zeit mehr verlieren. Es regnet, das Wetter ist schlecht. Man ist erst gegen 5 Uhr oder so 5:30 in Werder. Man weiß, wo Frau Grüneberg und ihre Tochter sich aufhalten und geht direkt zu ihnen.
Oh Gott, die sind doch bestimmt völlig perplex, wenn da in aller Herrgottsfrüh diese Beamten vor ihnen stehen.
Total.
Ja.
Sie haben ja überhaupt auch noch keine Ahnung, was das alles soll, ne? Klar haben sie aus Halle von Freunden und Bekannten von dem Fall gehört, aber was hat es mit ihnen zu tun?
Und was sagen die Beamten zu den Frauen?
Na, im Gespräch erfahren die Polizisten, dass die Kreuzworträtsel tatsächlich von der Mutter stammen, sie aber ihre Wohnung in Halle momentan gar nicht nutzte, da sie ja eben an der Ostsee arbeiten muss. Mhm. Auf die Frage, wer denn noch Zugang zur Wohnung hat, sagt die Tochter, dass sie einen Schlüssel hat. Mhm. Und ihr Freund, der hatte auch einen.
Oha, jetzt wird's interessant. Haben wir einen Namen?
Ja, haben wir. Matthias S. heißt der Mann. Mhm. Matthias ist ebenfalls 18 Jahre jung und die Mutter hat ihm und der Tochter die Wohnung überlassen.
Dann aber mal sofort eine Streife zu ihm schicken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Würde man, aber Matthias ist nicht die ganze Zeit in Halle, sondern arbeitet mittlerweile in einem Ferienheim der Gewerkschaften im thüringischen Friedrichroda. Dort arbeitet er als Techniker. Seine Freundin, Kerstin, übrigens ebenfalls als Kellnerin.
Dann schickt dort eine Streife hin.
Ja, ja, machen sie auch. Dort trifft man ihn auch an und nimmt ihn sofort mit zurück nach Halle.
War er denn ein auffälliger Typ?
Überhaupt nicht. Nein. Die Mitarbeiter des Ferienheims bezeichnen ihn als ruhige, fast sogar zurückgezogene Person. Es gibt keine Auffälligkeiten, die irgendwas in diese Richtung hätten vermuten lassen.
Mhm. Aber auch krass, dass er dort in einem Ferienheim arbeitet. Mhm. Wenn er tatsächlich der Täter ist und man ja vermutet hat, dass er wieder eine Tat begehen wird, dann saß er, ganz blöd gesagt, natürlich dort in dem Ferienheim an der Quelle, um erneut zuzuschlagen.
Ja, allerdings, ja. Ja, man fährt ihn dann zurück nach Halle und beginnt auch direkt mit der Vernehmung von ihm. Parallel wird auch Frau Grüneberg ein paar Zimmer weiter vernommen. Sie ahnt immer noch nicht, warum sie vor Ort ist. Erst als man sie in einen Raum mitnimmt, in dem eine Reihe von Koffern aufgereiht stehen und sie dann sagen soll, ob sie einen davon identifizieren kann, wird ihr plötzlich klar, um was es hier geht.
Sie hatte bis dato keine Idee, was das alles soll, aber sie kannte den Fall.
Ja, jeder kannte den Fall, der aus Halle-Neustadt war.
Und sie erkennt den Koffer.
Ja, das ist einer ihrer Koffer, sagt sie.
Sie wusste ja wahrscheinlich auch nicht, dass einer ihrer Koffer fehlte. Sie war ja nicht zu Hause. Jetzt sieht sie ihn und zählt eins und eins zusammen.
Ja, da gibt es auch ein Foto übrigens, wo sie die Koffer identifiziert. Das laden wir auch bei Social Media hoch, würde ich
und
sagen.
Und ihr Schwiegersohn ins B?
Nach anfänglichen Zögern gibt Matthias S. tatsächlich die Tat zu, noch in der gleichen Nacht, in der er vernommen wird.
Jetzt interessiert mich aber, wie und wo er Lars abgefangen hat.
Das ist alles relativ unspektakulär. Er sagt aus, dass er Lars vor dem Kino beim Treff gesehen und einfach direkt angesprochen habe. Er hat Lars dann mit Spielzeugautos gelockt und sei dann mit ihm direkt zu der Wohnung von der Mutter seiner Freundin gegangen.
Aber ist das nicht super gefährlich gewesen, dass er da mit einem fremden Jungen durchs Viertel geht und dann ins Haus? Er ist doch bestimmt dabei gesehen worden.
Das stimmt, da hast du recht, ja. Aber erstens wurde nicht so offensiv gefahndet, das wissen wir ja. Mhm. Und zweitens hatte er anscheinend, ja, man muss es so sagen, unfassbares Glück, dass er unbemerkt geblieben war. Es hat ihn keiner gesehen.
Ja, und er weiß auch, dass seine Schwiegermutter an der Ostsee ist und seine Freundin auch nicht da ist.
Genau, ja. Ja. Er weiß, dass er allein sein wird, da seine Freundin Kerstin noch auf der Arbeit ist. Ein Punkt, auf den wir später nochmal gleich zurückkommen werden übrigens. Mhm. Da gibt es noch eine interessante Wendung, möchte ich es mal sagen.
Okay. Und die Tat selbst, sagte da auch was zu?
Ja, er habe Lars in der Wohnung tatsächlich missbraucht und ihn mit Hammerschlägen in Enns betäubt.
Das heißt, er war noch nicht tot?
Anscheinend nicht. Danach legt er Lars in die Badewanne und schlägt ihm mit dem Hammer mehrfach auf den Hinterkopf. Doch Lars lebt immer noch. Er überlegt, wie er den Jungen nun endgültig töten kann und nimmt ein Messer zur Hand. Damit sticht er auf den Jungen ein und rammt ihm die Klinge mehrfach in die Herzgegend. Ja. Ach, übel. Dann überlegt Matthias S., wie er den Jungen nun loswerden kann. Er kommt auf die Idee mit dem Koffer und packt die Zeitung als Füllmaterial dazu. Achtet er nicht drauf, dass da die Kreuzworträtsel drauf sind. Mhm. Außerdem soll das Papier auch das Blut aufsaugen, wenn er die Leiche nun transportiert, denn die blutet sehr stark. Mit dem Koffer begibt er sich dann zum Bahnhof und nimmt einen Zug nach Leipzig. Auf der Fahrt wirft er dann den Koffer aus dem Zug und kehrt auf dem gleichen Weg mit dem Zug wieder dann zurück nach Halle.
Wie alt ist er nochmal?
18. Ach. 18 Jahre alt, ja.
Wie kommt man auf sowas?
Ja.
Wobei, Moment, er hat Lars mit Spielzeugautos gelockt. Die hatte er ja nicht aus Spaß dabei. Er muss das geplant haben. Kannte er Lars?
Nee, ist aber eine gute Frage mit den Spielzeugautos. Das ist ja wirklich eigentlich ein Vorsatz, ne? Hast du recht, ja. Aber nein, der kannte den Jungen nicht. Der Täter stammt ebenfalls aus Halle-Neustadt und lebt dort eigentlich auch immer noch bei seiner Familie. Mhm. Aber er kannte Lars nicht, zumindest nicht persönlich. Er selbst ist ein Einzelkind und wohlbehütet bei seinen Eltern aufgewachsen, also der Täter. Er hatte immer nur das beste Spielzeug und war ansonsten eher zurückhaltend, sagen die Nachbarn. Manche sagten aber auch, er sei ein bisschen hinterlistig.
Okay.
Matthias.
Aber dann war Lars zwar ein Zufallsopfer, aber wenn Matthias S. Spielzeugautos dabei hatte, um den Jungen zu locken, dann hatte er so eine Art Tat prinzipiell aber geplant.
Mhm. Ja, wie du es eben schon gesagt hast, das würde ich in der Tat auch so sehen, hast du recht, ja. Der Vater von Matthias kommt dann auch zur Wache und fragt, welchen Unsinn sein Sohn denn angestellt habe. Er hat wohl doch keinen Diebstahl begangen, fragt er. Ne?
Das heißt ja auch nichts. Ja, das heißt, deine Eltern ahnten nichts davon, dass ihr Sohn derjenige ist, nach dem ganz Halle-Neustadt sucht.
Nee, natürlich nicht, nicht im geringsten. Ja. Ne? Nachdem er erfährt, was sein Sohn getan hat, geht er und seine Frau fortan nicht mehr aus dem Haus. Und auch nicht mehr zur Arbeitsstelle ab diesem Tag. Ja. Die Scham ist einfach zu groß.
Die sind auch Opfer geworden, Opfer ihres eigenen Sohns.
Definitiv. Ja. Sie bekommen dann auch woanders eine Wohnung und einen anderen Job verschafft und werden nicht mehr gesehen.
Ja, die Eltern von Täter und Opfer sind dazu verdammt, ein Leben zu führen, was sie selbst nie so sich vorgestellt hätten. Mhm. Ja.
Apropos Eltern, Eltern von Lars, du erinnerst dich an das Versprechen des Ermittlers?
Ja, der hat gesagt, dass man den Täter erwischen wird. Ja. Er hat zumindest sein Versprechen gehalten. Aber was ist denn mit dem Prozess? Lass mal darauf kommen.
Der beginnt im Sommer 1982 vor dem Bezirksgericht in Halle. Matthias S. wird Mord mit sexuellem Missbrauch vorgeworfen und bei Prozess kommen dann auch nur Details zum Vorschein, die bislang verborgen blieben.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel ist von einem traumatischen Erlebnis in Matthias' Kindheit die Rede. Er hatte auf dem Bauernhof seines Großvaters einmal zugesehen, wie ein Schwein geschlachtet wurde. Seither, sagt er, hatte er Tötungsfantasien. Seine Freundin Kerstin berichtet außerdem von einer gestörten Sexualität.
Das heißt?
Ja, das ist krass. Bevor es zum Sex zwischen ihnen kommt, musste sie ihm immer Geschichten von kleinen Jungen erzählen. Erst dann fasste er sie überhaupt an. Und er erwähnt Kerstin gegenüber auch, dass er irrsinnig Lust hätte, mal jemanden zu töten.
Dann wird das Urteil wohl relativ klar sein, oder?
Ja, in der Tat.
Ja.
Das lautet dann wenig überraschend lebenslange Haft. Dazu wurden ihm die staatsbürgerlichen Rechte entzogen.
Und die Strafe sitzt er auch ab.
Die nächsten fast 10 Jahre verbringt er im Zuchthaus Brandenburg. Dann kommt ein Einschnitt, der nicht nur sein Leben verändert. Es kommt nämlich die Wende, die Mauer fällt. Und ja, mit der Wende wurden auch alle Urteile nach dem Gesetz der BRD nun nochmal überprüft. Und da Matthias S. damals beim Prozess erst 19 Jahre alt war, also ein Jugendlicher, kommt es 1991 zu einer Wiederaufnahme vor einem Jugendgericht.
Ach nee, bitte jetzt nicht auch noch so ein halber Freispruch.
Ja, das nicht, aber das Urteil wird tatsächlich nun auf 10 Jahre reduziert. Also das Maximale, was es laut Jugendstrafrecht eben gibt.
Trotzdem, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Hm. Nach Gesetz allem gut, ja, aber dann sind wir wieder bei der gefühlten Wahrheit.
Ja. Allerdings wird Matthias S. zunächst in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, aber er lebt im Anschluss nach dieser Zeit wieder, ja, als freier Mann. Er hat danach sogar wieder geheiratet. Ja. Es gibt aber noch einen pikanten Schlussakkord, möchte ich mal sagen, denn am 15. Januar 2013 stirbt Matthias S. im Alter von nur 50 Jahren. Er stirbt nach langer Krankheit in Freiheit in Magdeburg. Auf den Tag übrigens genau 32 Jahre nach der Tat an Lars Bense.
Schicksal, dass er ebenfalls an dem Tag, genau an dem Tag starb.
Ja, und so endet dieser spektakuläre Fall, dessen Klärung mit diesem Aufwand heute überhaupt nicht mehr denkbar wäre. Insgesamt, Shaggy, wurden 551.198 Proben ausgewertet und 60 Tonnen Altpapier durchsucht. Es ist sicherlich die größte Schriftfahndung in der deutschen Polizeigeschichte.
Ein wirklich fesselnder Fall mit einem außergewöhnlichen Vorgehen der Polizei, die das letztlich aber ja, zum Ziel geführt hat.
Und es gibt noch einen kleinen Nachschlag. Im gleichen Jahr, als Matthias S. stirbt, bringt seine damalige Freundin Kerstin ein Buch heraus.
Okay.
Ja. Die ist mittlerweile verheiratet, hat 2 erwachsene Söhne und wohnt in der Nähe von Erfurt. Der Titel des Buchs sagt schon viel aus, der lautet nämlich Der Kreuzworträtselmord, die wahre Geschichte.
Die wahre Geschichte, was soll das heißen, dass es damals nicht die ganze Wahrheit gab?
Ja, das lässt die Behörden auch aufhorchen. Der Verlag wirbt explizit damit, dass das, was Kerstin in dem Buch schreibt, wahr und genau so geschehen ist. Sie selbst sagt in einem Zeitungsinterview, ich überraschte im Januar 1981 meinen Freund Matthias in der Wohnung beim brutalen Mord des kleinen Lars. Das wusste bis heute niemand, weder Polizisten, Staatsanwälte oder Richter. Matthias S. hat das verschwiegen. Die Beamten fragten auch nicht nach.
Moment, ja. Das heißt, sie war dabei.
Eine weitere Stelle in dem Roman beschreibt den Moment, als sie Matthias auf frischer Tat ertappt, weil sie früher als geplant nach Hause gekommen sei und er gestand, wie soll ich es dir bloß sagen? Naja, also, ich hab's eben getan. So, jetzt ist es raus. Die Essecke sei voller Blutspritzer gewesen, dann habe ihr Freund gesagt, irgendwie lebt er noch, aber nicht mehr richtig. Ach, ich weiß nicht, du siehst ja, wie es hier aussieht. Ich versuche ihn erst einmal ins Herz zu stechen. Vielleicht bekomme ich ihn dann tot. Dann sei er im Bad verschwunden, wohin er die Jungen zuvor hingebracht hatte.
Ach du Scheiße, aber warum sagt sie das? Damit bringt sie sich doch selbst in die Schusslinie.
Ich glaube, sie rechnet einfach nicht damit, dass da noch was kommen kann. Alles, wofür man sie belangen könnte, ist mittlerweile ja verjährt. Zumindest glaubt sie das. Also packt sie in dem Buch auch Folgendes aus. Nämlich, dass sie damals früher von der Arbeit, wie gesagt, nach Hause kam und ihr Freund bei der Tat überraschte. Sie seien im Anschluss sogar gemeinsam zum Bahnhof Halle gegangen und hätten dort den Zug nach Leipzig genommen. Während der Fahrt hätte Matthias dann den Koffer aus dem Fenster geworfen und gesagt, dass man ihm nichts anhaben könnte.
Und warum hat sie all die Jahre dann geschwiegen und kommt jetzt damit rum?
Im Buch schreibt sie, dass Matthias sie all die Monate nach der Tat sehr unter Druck gesetzt hätte. Sie hatte selbst Angst, dass er ihr etwas antun würde.
Aber jetzt wird man von Behördenseite doch hellhörig, oder?
Oh ja, ne? Aber als sich die Staatsanwaltschaft Halle damit näher beschäftigt, beruft sich der Verlag, übrigens anders als zuvor, nun plötzlich darauf, dass das ja nur eine fiktive Rahmenhandlung sei. Auch Kerstin selbst rudert jetzt zurück und gibt zu Protokoll, dass dies nun doch nur ein stilistisches Mittel zum Spannungsaufbau ihres Romans gewesen sei.
Ja, aber die Details zum Mord bzw. danach sind wohl echt und real.
Ja, wie gesagt, dennoch rudert sie nun zurück. Wahrscheinlich aus Angst, doch noch juristisch belangt zu werden, denn es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zum Mord oder Mittäterschaft eingeleitet. Ja, und wir wissen, alles, was mit Mord zu tun hat, das verjährt nicht.
Es scheint jedenfalls genug Verdachtsmomente zu geben, sonst hätte man da kein Verfahren eröffnet.
Stimmt, ja. Hinzu kommt, dass Kerstin Apel nach der Veröffentlichung des Buches Morddrohung erhält und alle geplanten Lesungen und Auftritte, etwa auf der Leipziger Buchmesse, absagt. O-Ton, ich soll hier jetzt zur Mittäterin gemacht werden, so Kerstin. Sie können mir glauben, hätte ich den Mord damals verhindern können, ich hätte ihn verhindert. Aber das sagt ja nichts aus, dass sie ihn hätte verhindern können. Sie kam ja erst dann nach Hause, aber trotzdem war es gelogen.
Was kommt letztlich dabei raus? Gibt es einen Prozess?
Also im April 2014 werden die Ermittlungen gegen Kerstin Apel aus Mangel an Beweisen schließlich eingestellt. Vor allen Dingen aus einem Grund. Ja, wir haben es schon gehört, der Hauptzeuge, der dazu befragt hätte werden können, ist ja gestorben, nämlich Matthias S., der Täter.
Dass sowohl der Tod als auch die Buchveröffentlichung so nah beieinander lagen, ist vielleicht auch kein Zufall gewesen, oder? Man hätte ja Jahrzehnte Zeit gehabt.
Vermutest du jetzt noch einen weiteren Mord?
Ja.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Dann machen wir uns einfach unsere eigenen Gedanken dazu, aber zumindest hat sie wahrscheinlich tatsächlich einen Gedanken gehabt, dass sie nach dem Tod von ihm dachte, jetzt kann ich das Buch rausbringen, jetzt kann mir von ihm zumindest nichts mehr passieren. Und wichtig, nichts davon, muss man auch sagen, hätte Lars Bense aber wieder zurückgebracht.
Das stimmt. Zeno, war's das oder kommt noch was?
Nee, das war's. Ich denke, das sind auch mehr als genug Infos, die wir zu diesem Fall jetzt erfahren haben. Und damit war's das.
Ja, dann schließen wir auch diese Akte und verabschieden uns für diese Episode und hören uns, liebe Nachbarschaft, in 14 Tagen wieder. Dann mit einer neuen Episode von Mörderische Heimat.